Und so lade ich euch ein, auf den Predigttext zu hören, aus Psalm 126. Ich lese euch den ganzen vor, aber es sind nur einige Verse. Wer möchte, kann auch hier mitlesen. Psalm 126, ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht, den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Ich möchte wie zu Beginn hier beten. Ich möchte, dürft ihr wie innerlich euch auch darauf einstellen oder mitbeten. Und ich danke dir, Vater, bist du ein Gott, der uns begegnet will, der eine Sehnsucht nach Begegnung hat mit uns, mit mir. Herr, lass es geschehen. Hilf uns, dass wir deine Worte hören, mit in unserem Leben. Es gibt nichts Besseres, als wenn uns deine Worte erreichen, Herr. Leite uns, wenn wir so miteinander diesen Psalm bewegen. Amen. In den Psalmen, da begegnen uns alle Emotionen, von sehr begeistert bis zu Zweifel und herausgefordert und Depression. Das ist alles mit in den Psalmen drin. Und auch Psalmen schauen dahin, wo es gar nicht so angenehm ist. Manchmal kann es sein, dass wir so, wenn wir mit Gott unterwegs sind oder so in Gemeinden unterwegs sind, dass man wie denkt oder realisiert, dass man Gottes Wirken wie sieht in den Dingen, wo es gut läuft, wo es gelingt. Oder? Also in Gemeinden, die wachsen, sieht man schnell und gerne mal Gottes Wirken. Sagen, wow, Gott ist da. Die Einladung heute Morgen ist einfach damit zu rechnen. Könnte es nicht sein, dass auch gerade da, wo es irgendwie nicht einfach läuft, wo nicht einfach alles so wunderbar aussieht, dass er gerade auch da ganz besonders nah ist. Vielleicht sogar noch tiefer am Werk, als dort, wo wir denken, ja, da gibt es Aufbruch und so. Also ich lade wie ein, damit zu rechnen, dass in den Orten in deinem Leben, wo man gerade denkt, ja, das ist irgendwie gar nichts, also da sehe ich gar nichts von Gottes Wirken, dass er gerade da, wo auch Schmerz ist, dir seine Liebe und Gnade in einer Tiefe zeigen will, jetzt schon wie dabei ist, jetzt schon dran ist, wie du es vielleicht bis jetzt noch gar nicht erfahren hast. Deshalb die Einladung durch diesen Psalm oder vor allem den Fokus, den wir setzen dann beim Vers 5, die Einladung, investiere gerade diese Bereiche. Ihr als Gemeinde, du persönlich, investiere deinen Schmerz oder investiere deine Tränen. Da steckt wie ein Geheimnis drin. Das entdecken wir miteinander. Ich möchte zu Beginn gleich den Psalm noch einmal so vor Augen führen. Das ist wie die wichtigste Grundlage jetzt für alles, was eigentlich kommt. Es hat nämlich wie so drei Teile drin. Vers 1 bis 3, der schaut zurück auf die Vergangenheit. Das sind das Volk Israel eigentlich, das betet, auch singt auf dem Weg oder betet auf dem Weg nach Jerusalem, zu Festen hin. Da schaut man zurück und sagt, Gott hat uns befreit. Erinnert an die Befreiung aus Babylon. Als sie schauen sich wie an und sagen, wow, was für ein Gott. Er hat uns zurückgeführt. Er hat uns befreit. Er hat Freude geschenkt. Und alle staunen rundherum. Und fast so, wir waren wie Träumende. Oder wir müssen uns fast gegenseitig so erinnern, hey, sind wir wach? Wir sind wach. Gott hat eingegriffen. Was für ein Gott. Er befreit. Er heilt. Er hilft. Das ist die Vergangenheit. Dann gibt es wie so die Gegenwart. So ein interessanter Vers, Vers 4, plötzlich. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Jetzt dreht wie etwas, oder? Also wenn man wie die Träumenden und alles und ist doch noch nicht alles gut. Wer diese Gefangenen genau sind, das wissen wir gar nicht. Aber das Fazit ist, es ist noch nicht vollkommen gut. Da ist noch Spannung, da sind auch Tränen. Dieses Wort Gefangene könnte vom Hebräischen übrigens genauso übersetzt werden: Herr, wende unser Schicksal. Also in der Mitte wird deutlich, und das ist der Negev, die Wüste, da gibt es auch Dinge, da kommt es uns vor, wie es ist alles trocken und wir brauchen eigentlich wie Bäche in die trockene Wüste, Herr. Und die Sehnsucht, Herr, greife doch ein, es ist noch nicht alles gut. Und dann der letzte Teil, wie der Ausblick, so auf dem Weg, der Ausblick mit Hoffnung, die mit Tränen säen, ist real, die werden mit Freuden ernten. Wer weinend das wie aussät, der kommt gewiss mit Freuden zurück, bringt seine Garben. Der Ausblick, es gibt Hoffnung. Da ist Freude doch auch vor Augen. Also so diese drei Schritte sind ein ganz tiefes Prinzip in der Bibel. Und wenn ihr, das reicht euch schon so für 80% der Predigt, falls ihr mal abhängt, könnt ihr euch daran erinnern. Das ist eigentlich das theologische Prinzip, den sagt man auch schon jetzt noch nicht. Und wenn man an Jesus glaubt, wenn Jesus sagt, doch daran glaube ich, dann ist es einerseits ein Feiern und sagen, wow, was für ein Gott, der mich kennt und mich sucht und mich zu sich gezogen hat, der mir vergibt. Ich darf ein Kind von Gott sein. Wir sind wie Träumende eigentlich jeden Sonntagmorgen und sagen, was, du auch? Ich auch, dass ich überhaupt hier bin. Es ist sein Werk, er wirkt, er ist da, ganz gegenwärtig, aber trotzdem noch nicht. Es ist noch nicht alles neu. Es ist noch nicht die völlige Vollendung. Es ist nicht Himmel auf Erden. Wir sind im Dazwischen, würde man dem sagen. Wir sind einerseits schon, Gott hat eingegriffen, aber das völlig Neumachen, das steht noch bevor. Wir sind mittendrin, in diesem Dazwischensein. Wenn man das versteht, dann ist man nicht in der Gefahr, dass man wie denkt, es ist wie Himmel auf Erden. Es muss eigentlich jetzt schon alles immer vollendet sein. Und gleichzeitig darf man schon immer wissen, dass Gott hat eingegriffen, er wird es noch vollenden. Um dieses Dazwischen geht es. Dieses Mittendrin zwischen was schon ist und was noch kommen wird. Und zu diesem Dazwischen gehören Tränen. Das ist wie so das erste Fazit, die Realität von Tränen. Zum Dazwischen gehören auch Tränen und Schmerz. Und wenn ich jetzt so jeweils von Tränen rede, meine ich natürlich nicht, dass wir jetzt alle weinen müssen und so. Da sind wir ganz unterschiedlich und das überlasse ich euch. Einige weinen sehr schnell, wenn man nur, ist auch nicht so, Katzenvideos oder so. Und andere, bei anderen braucht es sehr viel. Ich habe auch für mich realisiert, mich braucht es viel, auch so vor der Familie, bis ich so Tränen zeige, weil ich denke, so wenn der Vater weint, dann ist es gar nicht mehr gut. Oder? Vielleicht ist er doch anders, darf alles sein. Es meint nicht diese Ebene, es meint die tiefere Ebene dahinter, es ist wie ein Bild. Es meint den Ort, wo auch Schmerz ist in unserem Leben. Und das ist nicht so gedacht, dass man jetzt denkt, oh, es ist alles so schwer und so furchtbar, gar nicht. Ich glaube, wir können eigentlich umso mehr Gottes Liebe und seine Güte feiern. Aber es ist eine Realität vom Dazwischen, wie in diesem Psalm. Es ist eine Realität, dass Schmerz dazugehört. Wo sind diese Bereiche in deinem Leben? Diese Frage möchte ich wie mitgeben und die muss man nicht beantworten. Die kann auch sehr intim sein, sehr persönlich. Manchmal wissen vielleicht wenige Leute davon, dass ich eigentlich diesen Punkt immer in mir habe und immer wieder erinnert werde. Man muss jetzt auch nicht verzweifelt suchen. Meine Erfahrung ist aber, jetzt so in einigen Jahren, wo ich auch so als Pastor mit Menschen unterwegs bin, ich bin immer wieder überrascht, wie tief Schmerz gehen kann im Leben von Menschen. Auch hier in Zürich, oder? Wo ich glaube, so Zürich ist schon begabt, um äußerlich zu zeigen, dass man das Leben schon im Griff hat, so. Das feiert und ich bin da immer wieder beeindruckt auch von Menschen und dann komme ich mit ihnen in Kontakt und näher und dann merke ich, es gibt keinen Menschen, der diesen Punkt nicht auch kennt von Schmerz. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Mit eigenen Lebensentwürfen, wo man plötzlich denkt, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich bin mit Ehe, mit Familie, mit Kindern, wie ich mir das alles so geplant habe. Es kann auch sein, dass man im perfekten Leben sitzt und dann jemand kürzlich erzählt, man ist dann 40, alles, wie man sich gewünscht hat, eigentlich so Frau und Kind und Haus oder Mann, Kind, Haus, und man ist völlig irgendwie in der Sackgasse. Man getraut sich fast nicht zu sagen, das meint diese Orte. Es meint nicht das, was man am Kaffeeautomat so schnell mal austauscht. Es meint das, wo wir, wie wir uns selber sehen. Wir denken, eigentlich bin ich und oder beruflich Herausforderungen oder natürlich Verlusterfahrungen, wo ich beim Thema Verlust und Verlust von Menschen wird man nie gefragt vorher. Und dann ist man mittendrin. Es meint diese Punkte. Wir können uns wie jetzt durch den Rest der Predigt fragen, wo merke ich, da gibt es so Punkte von Schmerz. Und es ist einfach die Ermutigung, dass wir das gerade da erwarten dürfen, dass dieser Gott damit nicht überfordert ist. Es ist nicht die einfache Lösung, es wird alles gut. Aber er ist da. Rechne damit, dass er seine Liebe und Gnade gerade jetzt dabei ist, es gerade an diesem Punkt zu zeigen, wo du denkst, das passt überhaupt nicht hierhin. Vielleicht, wenn die wüssten, wie es bei uns zu Hause eigentlich so abläuft, gerade da ist er dabei. Also rechne mit Tränen, das ist die erste Ermutigung. Dass nämlich diese, oder das widerlegt auch dieser Psalm, diese fromme Lüge, und ich habe es hier mal so formuliert, wenn ich nur genug treu bin, dann bewahrt mich Gott vor Leid und Schmerz. Und das ist einfach das stimmt einfach nicht. Das zeigt schon dieser Psalm, wo das gläubige Volk Israel es noch nicht gut ist. Und das zeigt es quer durch die Bibel. Stattdessen, und das tönt vielleicht nicht so ermutigend, aber ich glaube ganz wichtig, rechne mit Tränen. Vielleicht gerade, weil du an Jesus glaubst. Ich glaube, es funktioniert sogar so. Es kann durchaus sein, dass wir, wenn wir beginnen, an Jesus zu glauben, er uns beginnt zu verändern, umso mehr auch den Schmerz um uns herum sehen. Und man sich vielleicht sonst eher so abgrenzen kann, sagen, die sind selber schuld und sowieso. Und plötzlich merkt man, das ist gar nicht so einfach. Das merkt man auch in Gemeindearbeit, wer jetzt hier schon länger mit dabei ist. Zu Beginn kann das alles sehr schön und leicht sein. Spätestens, wenn man beginnt mitzutragen, merkt man, da ist es manchmal sehr kompliziert und herausfordernd und verletzend. Das gehört dazu. Ihr macht nichts falsch. Das ist unausweichlich. Es gehört auch Schmerz dazu. Und es ist für mich, auch in der Begleitung von jungen Menschen zum Beispiel, wichtig, das zu vermitteln. Nicht natürlich zu sagen, ja, das ist alles furchtbar, aber wie zu vermitteln, rechne mit Tränen. Du bist nicht komisch, wenn das so ist. Rechne in der Gemeinde damit. Es gibt keinen Gemeindebau ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Herausforderungen, wo man merkt, oh, damit ist zu rechnen. Es hilft wie, dass wir nicht dann jedes Mal überrascht sind und denken, nein, wie kann es nur sein? Weil den Schmerz zu erleben ist eigentlich schon genug. Wir brauchen es nicht noch doppelt, dass wir gleichzeitig noch denken, wieso überhaupt ich? Und man so sagt, doch, das ist gar nicht so und es wäre doch eigentlich alles so schön und gut und wunderbar und jetzt nur bei mir nicht. Rechne damit. Das ist nicht per se Strafe. Es ist nicht, Gott hat dich vergessen. Es ist nicht gegen dich. Du bist im Dazwischen. Herzlich willkommen, wie ich. Im Dazwischen, Gott hat da schon eingegriffen, aber es ist noch nicht Himmel auf Erden. Das hilft mir in vielen Bereichen, und ich würde es sogar so formulieren, das wäre so der dritte Satz, Wachstum im Glauben führt nicht zu weniger Tränen und Schmerz. Überhaupt nicht. Sondern wenn, dann zu einem reiferen Umgang damit. Ich kann wie trainieren, und ich dann wieder merke, jetzt ist wieder so ein Moment. Wie gehe ich jetzt damit um? Das könnt ihr so mitnehmen. Vielleicht merkt ihr dann so nächste Woche, wenn ihr so nachdenkt oder arbeitet oder zu Hause oder in der Gemeinde, das wäre jetzt so ein Moment. Wachstum im Glauben heißt, vielleicht reifer zu lernen, damit umzugehen. Mir hilft das, rechne mit Tränen. Zum Beispiel rechne mit Tränen auch in allen Lebensbereichen, aber auch in der Erziehung. Ich selber mache mir viel Gedanken zur Erziehung, so. Ich habe Theologie studiert, da ist auch Pädagogik und Erziehung gehört auch mit dazu. Und dann studiere ich an der Uni Zürich noch Psychologie, bin jetzt dann gleich Bachelor, Master, kurz vor dem Schluss. Das heißt, ich weiß, wie Erziehung funktioniert. Theologisch und empirisch psychologisch. Und dann sitze ich einem meiner Kinder gegenüber und ich habe keine Ahnung. ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Dann kann ich dieses Gefühl kennen, so Momente, wo ich denke, ich kann es gar nicht. Ich weiß schon, wie es theoretisch als Vater wäre, oder? Wenn man so eine super Beziehung hat und das alles auffangen kann und ermutigt. Und dann funktioniert es einfach nicht. Das kann schmerzhaft sein. Wenn es irgendwie nicht geht, dann zu wissen, David, rechne mit Schmerz, das ist völlig normal zu diesem Dazwischen. Das hilft uns gerade, wenn wir merken, ah ja, genau, das gehört dazu. Weise damit umzugehen. Wie genau, das sehen wir wie im zweiten Schritt. Lesen hier, ich habe es mal genannt, das Säen von Tränen, das ist so der Kern eigentlich von diesem Psalm, Vers 5. Ich habe ihn euch vorne mitgeschrieben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Hier haben wir wie eine Einladung, wie wir mit so Schmerz umgehen können. Und die ist etwas anders, als wir das uns vielleicht gewohnt sind. Das Bild hier, die mit Tränen säen, ist das Bild von einem Bauer, einem Landwirt, der aussät. Ein völlig normales Bild, besonders in dieser Zeit. Könnt ihr euch ruhig etwas mit weniger Maschinen vorstellen. Aber etwas ist eigenartig. Dieser Bauer sät mit Tränen aus. Da können wir jetzt überlegen, wieso. Aber jedenfalls ist das eigentlich nicht normal. Und es ist fast hebräisch, so von der Sprache so, dass dieser Bauer eigentlich nicht mit Tränen sät, sondern eigentlich fast wie Tränen sät. Und wie ist es beim Aussäen? Ich muss euch sagen, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung davon, aber ich kann es mir vorstellen. Ich war auch mal im Emmental-Pastor, das hilft. Es kommt keine tiefe landwirtschaftliche Wahrheit, aber die Wahrheit ist wie, Säen funktioniert nur so, dass man es Schritt für Schritt für Schritt aussät. Es klappt nicht, wenn ich aufs Feld laufe und dann denke, wutsch, großen Berg machen, wieder nach Hause gehe. Dann wächst kaum Frucht. Funktioniert aber auch nicht, wenn ich denke, ich lasse es lieber bei mir. So ab und zu, so alle 15 Meter ein Korn. Das wird auch nicht funktionieren. Das Bild von Säen ist wie Schritt für Schritt investieren, säen, geben. Glaube, dahinter steckt wie die Wahrheit, die Ermutigung. Sei bereit, deine Tränen zu säen, zu investieren. Nicht einfach alles wie wegzudrängen, weil es wenig Platz hat, aber auch nicht wie vollständig einfach überrollt zu werden. Sondern sei bereit, den Ort und deinen Schmerz wie zu investieren, wie zu säen. Ja, was heißt das? Menschen gehen mit diesem Dazwischen, wo man denkt, boah, das ist auch herausfordernd, wie ich mich sehe oder ich wäre gern anders oder was auch immer. Oder gesundheitliche Herausforderungen, Diagnosen. Und ich greife, das ist immer so die Spannung, oder? Man muss ja nichts, es geht heute überhaupt nicht dazu zu sagen, oh, das ist alles furchtbar. Aber die Realität ist da. Mir kommen einfach gerade zwei aktuelle Beispiele aus den letzten Wochen. Wenn mir jemand sagt, nach einer Predigt, ich habe die Diagnose als Mutter, 3 Monate, dann sterbe ich. Und mein Sohn, Mitte 20, kommt damit so nicht klar, dass er in einer tiefen Depression ist. Das sind so Momente. Und wenn jemand anderes sagt, ein junger Mann sagt, mein Kollege ist in den Bergen verstorben, vor 3 Monaten. Und ich denke jeden Tag daran, was wir eigentlich noch hätten erleben können. Das ist unausweichlich. Menschen gehen verschieden damit um. Es gibt eher das Überwältigtwerden. Natürlich, dass es wie hoffnungslos ist, aber, das möchte ich wie kurz herausgreifen, es gibt auch eine Art von Überwältigtwerden, die eher in Wut umschlägt. So. Und wenn man jetzt so Studien macht bei Männern, Frauen, ist es bei Männern eher so und dann deshalb wird das unterschätzt. So als einen Satz, so Männer, die so etwas wütend sind, so etwas, sind häufig traurige Männer, die innerlich eigentlich Schmerz tragen, aber es kommt einfach so etwas grob heraus. Und deshalb unterschätzt man das auch eigentlich. Und bei Frauen ist es manchmal, das müsst ihr nicht, das kann genau auch unterschiedlich sein, aber eher so, dass man es eher ausdrückt und sagt, auch das ist eine Form von überwältigt werden. Man kann in Gemeindesituationen sein, ich habe das jetzt so O-Ton im Ohr und ich kenne das selber auch, dass man irgendwann denkt, ja komm, jetzt einfach mal fertig, jetzt sollen die nicht immer so schwierig tun und so. Das klingt so stark, dahinter ist eigentlich, ich bin eigentlich verletzt und überfordert damit. Das ist eine Variante. Jetzt mein Erziehungsbeispiel, oder wenn mir mein Kind gegenübersetzt und ich das Gefühl habe, ich kann auch, ich könnte wie denken, ach, ich kann es wirklich wie nicht. Wie erreiche ich jetzt diesen Sohn noch? Was sage ich jetzt? Ich habe mir gedacht, dass wir dann so darüber sprechen, ja und so, aber das funktioniert gar nicht. Aber ich könnte auch etwas wütend werden. Das ist auch ein Umgang. Das will ich nicht zulassen. Denke, ja, jetzt reiß dich mal zusammen da, lieber Sohn. Wie kannst du? Und ich finde es einfach mühsam, dass du immer so quer und sowieso. Was ich meine, ist eigentlich nur, ich komme nicht mehr klar. Das wäre so beide Varianten. Spürt ihr das? Beides eigentlich ist längerfristig nicht gesund. Das ist eine Art von das von überrollen lassen. Es gibt genauso natürlich das Verdrängen. Und ich möchte euch, wenn euch das interessiert, ein Buch wie ans Herz legen. Ein Buch von C.S. Lewis mit dem Titel Über die Trauer. Er selber hat dieses dazwischen auch erlebt. So ein Literaturwissenschaftler und finde ein guter theologischer Autor. Er war sein Leben lang ledig. Und dann so 60 Jahre etwas plus, hat er geheiratet, Joy. Und das war eine echte Liebesheirat. So, das spürt man an den Briefen, dass sie austauschen. Joy war aber krank und kurz nach der Hochzeit wurde klar, sie ist todkrank. 3 Jahre später stand an ihrem Sterbebett und sie starb. Und es hat diesen eigentlich gestandenen Mann völlig den Boden weggezogen. Und über diesen Schmerz schreibt er in diesem Buch über die Trauer. Er sagt, wie das sein kann, ich muss die ganze Zeit schlucken. Zwischen mir und der Welt steht wie eine unsichtbare Wand. Das erzählen mir Menschen immer wieder. Ach so, ich bin im Gottesdienst, das Gefühl ist wie, irgendwie alles distanziert. Es fällt mir schwer zu verstehen, was die Leute sagen. Es ist alles so belanglos. Ich komme mir vor, als ob ich an Gottes Haustür klopfe und schreie und bettle um Trost und man schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Er sagt, in diesem Moment, ich hatte keine Tränen. Ich wusste, ich will gar nicht zu sehr, weil wenn ich damit beginne, dann stoppt es nicht mehr. Es gibt auch die Variante, ich muss einfach funktionieren. Auch das hat einen Preis. Die Ermutigung hier ist, investiere deine Tränen. Lass dich nicht einfach überrollen, sie in Wut oder Hoffnungslosigkeit führen, aber dräng es auch nicht einfach weg, weil ja alles funktionieren muss. Man kann manchmal übrigens auch in unserer christlichen Kultur dieses Wegdrängen suggerieren, indem man einfach suggeriert so, es ist wow und happy und der nächste Durchbruch steht kurz bevor und noch wie niemals zuvor werden wir erleben und dieses Jahr wird der Durchbruch und man kommt ja von Durchbruch zu Durchbruch gar nicht mehr nach manchmal so, anstatt zu realisieren, wir sind eben dazwischen, gerade da. Zeigt uns Gott die Liebe und Tiefe von seiner Gnade. Und es gibt wie so ein Prinzip, und ich habe das wie mit hineingeschrieben, das werden wir jetzt nicht lange auslegen, und das meine ich nicht simplifiziert, aber Paulus schreibt in 2. Korinther 4, womit er allem ringt und sagt, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und er sagt damit nicht, das ist wenig. Aber im Vergleich zu dem, was kommt nach dem Dazwischen, sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ich möchte ein Prinzip nur herausgreifen. Das Besondere ist, die Bibel sagt uns nicht einfach, ja, es ist auch herausfordernd, aber haltet durch, es wird dann einmal schön. So, das wäre so eine Variante, aber es geht eigentlich noch tiefer. Und das ist so ein Geheimnis, das immer wieder kommt. Wir dürfen das nicht einfach erklären. Ich meine schon gar nicht, ach, sei froh dort, wo du leidest. Da wird dich Gott besonders reifen lassen. Wunderbar, Amen. Gar nicht so. Ich habe viele Antworten darauf, manchmal auch nicht. Von da, wo ich wirklich drin stecke. Aber es gibt wie eine Verbindung. Und daraus könnte man wie sagen, Gott ist am Werk, gerade am Ort von deinem Schmerz und deiner Überforderung. Gerade da ist er erfahrbar in der Tiefe. Das führt dazu, dass man wie sagen kann, keine Träne ist vergebens. Es ist nicht einfach, ja, du hattest halt Pech so, aber dann wird es schön, sondern gerade jede Träne, die geweint wird oder auch nicht geweint wird, ist nicht einfach ungesehen und ich hatte Pech, sondern wir haben einen Gott, der das so eintaucht, dass gerade da so am Werk ist, dass er sagt, Du wirst einmal sehen, wie ich sogar da ganz nah war. Deshalb die Ermutigung, investiere deine Tränen, sähe deinen Schmerz gewissermaßen. Wie kann das aussehen? Kann so aussehen, dass wir erwarten, wieder mit rechnen, Herr, du bist gerade da am Werk. Ich habe manchmal so Gemeindesituationen, wo ich dann wieder merke, ah, das ist so ein Moment. Wenn Schlüsselpersonen, mit denen ich fest rechne, dass sie so in unserem Aufbau mitten in Zürich mit einhängen und dann gehen sie in einen anderen Ort, wo alles besser ist. Das ist gar nicht so einfach, oder? Das ist nicht so das Gefühl Schlimmeres. Und trotzdem merke ich, ah, das ist jetzt so ein Moment, wie gehe ich damit um? Ich will es nicht einfach so tun, als wäre es nicht so. Ich muss da ein wenig drüber trauern auch mal. Aber ich will mich davon auch nicht überrollen lassen. Ich will gerade sagen, Herr, ich will das investieren. Ich erwarte, dass du jetzt gerade da am Werk bist in meinem Herz, weil da lerne ich etwas. Da lerne ich noch mehr loszulassen, lerne ich noch mehr dir zu vertrauen, lerne ich noch mehr, dass es am Schluss nicht darum geht, dass Menschen jetzt mich gut finden oder auch nicht. Herr, ich will genau an diesem Punkt lernen. Ich will erwarten, dass du am Werk bist. Wir dürfen es im Gebet vor Gott ausschütten, natürlich. Das ist die Ermutigung. Sagen, Herr, gerade da du siehst, wie ich mich herausgefordert fühle als Vater, irgendwie denke, es funktioniert nicht, Herr. Hilf mir darin, lehr mich genau darin, lehr mein Herz, lass mich zu einem Vater werden, der das aushält, wo man vielleicht sogar mal darüber reden kann. So das Bild, das ich mir hier vorstelle, vielleicht ist es etwas kitschig, so je nach Person, aber ich bringe es, glaube ich, trotzdem. Irgendeinen Ort vom Schmerz kennen wir alle. Und manchmal ist es bei mir immer so, ich behalte das lieber wie fast bei mir. Eben so ein Moment, dass jemand, Gemeinde heißt auch, dass Menschen uns immer wieder verlassen. Das merken vor allem die, die schon lange hier sind. Das macht nicht so einfach. So ein Moment. Und dann, oder in schwierige Teamsituationen, Bemerkungen im falschen Moment, irgendwie Vergleiche, unbedachte Äußerungen und so. Schuld, Forderung, wir behalten es eigentlich wie weg von uns, wie so nur bei uns. Gott sagt eigentlich wie, bist du bereit, mir dein ganzes Herz, auch deine Verletzungen, dein Schmerz, deine Überforderung, deine Schuld, bist du bereit, es wie mir zu geben? Bist du bereit zu sagen, Herr, wirke du gerade da? Ich kann es wie etwas loslassen und sagen, ja Herr, gerade in diesen Kämpfen, die ich kenne, vielleicht kaum jemand davon weiß, an unseren Eheproblemen, wir denken, irgendwie ist das einfach verkorkst. Ich bin bereit, dir das so hinzugeben, zu sagen, wirke du da, Herr. Nicht, mach es einfach weg, aber zeig mir da die Tiefe deiner Gnade und Liebe. Das ist die Ermutigung. Investiere. Wenn es so ein Moment kommt, zu sagen, ja Herr, jetzt bin ich gerade bereit, wirke du gerade da an mir, wirke an uns als Gemeinde, da brauchen wir dich. Das Schöne ist, das klingt ja alles so, ich weiß nicht, ob es gut klingt, aber irgendwie jedenfalls so harmonisch. Wieso soll das so sein? Und das ist wie die letzte Antwort. Es gibt eine Verheißung für Tränen. Es gibt den großen Bogen der Bibel, dass Gott selbst mitten hineinkommt und in Jesus Christus Mensch wird. Und was passiert? Es gibt so einen Moment in der Bibel, Johannes 11, Jesus steht am Grab von Lazarus, es dreht ihm fast die Eingeweiden um vor Schmerz, lesen wir vorher. Er hat noch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sagte, wer zu mir kommt, der wird leben, wird nimmer mehr sterben. Und was macht dann dieser Jesus, wo er den Schmerz, die Trauer sieht, die Überforderung mit allem? Das ist dieser bekannte, in der deutschen Übersetzung, der kürzeste Vers der Bibel. Dann steht der Herr von Himmel und Erde an diesem Grab und weint. Jesus sieht, dass unser Schmerz noch viel tiefer geht. Es ist nicht einfach nur der Tod von lieben Menschen. Es ist ja das Leid, es ist unsere Trennung von Gott, es ist unser Abgekoppeltsein von ihm, in diesem Dazwischen drin. Und er weiß, ich bin hier, damit diese Menschen echtes Leben bekommen, aber es wird mein Leben kosten. Und er stellt sich wie in unseren, kommt in unseren Schmerz hinein, nicht nur erträgt es mit uns, es ist nicht nur, ich leide mit dir, sondern ich erleide es eigentlich an deiner Stelle. Dein ganzer Schmerz, deine Schuld, die größte Ursache unseres Schmerzes ist dieses Losgelöst, Losgerissensein von Gott selbst. Ich trage es für dich. Schmerz, Leid, Krankheit, Tod, Schuld. Und er geht bis ans Kreuz, wo das Leben stirbt, damit du echtes Leben haben kannst. Die Antwort Gottes auf unseren Schmerz ist, er kommt mitten hinein, er taucht hinein. Und das finde ich so faszinierend. So haben wir begonnen in der Einleitung. Wo zeigt sich Gottes Herrlichkeit am allergrößten? Schon im Erfolg und so. Aber eigentlich in deiner Schuld. Wo zeigt sich Gottes Herrlichkeit in meinem Leben am allermeisten? Dort, wo ich scheitere und versage. Weil dort kommt er hinein und dort trägt er das für mich. Und dort, wenn ich an ihn glaube, schenkt er Vergebung. Dort sagt er, es ist vollbracht. Ich mache dich neu. Du gehörst mir. Da wird eigentlich seine Herrlichkeit zum Allergrößten. Wenn dieser Gott am dunkelsten Ort meines Lebens sogar seine Herrlichkeit zeigt, dann ist er mit keinem anderen Schmerz überfordert, um mittendrin zu wirken. Das ist für mich die Ermutigung von investiere deine Tränen, investiere deinen Schmerz. Das ist die Ermutigung eigentlich zum Schluss. Rechne mit Tränen. Das ist unausweichlich, das heißt nicht, Gott ist gegen dich, heißt nicht, er hat uns vergessen, es heißt, wir sind ihm dazwischen, diese mittendrin, das gehört mit dazu. Ich habe Beispiele auch erzählt, aber sei bereit, diesen Schmerz, diese Tränen so Gott hinzugeben, sagen, Herr, siehst mein Kämpfen, diesen Bereich? Herr, ich möchte dein Wirken gerade da erfahren, nicht einfach, es wird alles gut, aber ich rechne damit, dass die Tiefe und deine Liebe und Gnade sich mir gerade an diesem Ort zeigen will und auch heilt, dass ich erfahre, nicht meine Leistung führt mich zu einem problemloseren Leben, sondern seine Leistung führt dazu, dass er mitten in meinem Schmerz mich trägt, mitten in meiner Schuld mich auch trägt und nicht überfordert ist, weil er sagt, das andere kommt, ich mache alles neu und ich bin jetzt schon bei dir. Wenn du das glaubst, du bist mein Kind, du gehörst mir. Ich halte dich, ich lasse dich nicht los und ich bin mit diesem Bereich in deinem Leben, der uns vielleicht so durch den Kopf ging, nicht überfordert. Investiere deinen Schmerz, investiert als Gemeinde auch euren Schmerz. Dafür möchte ich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, bist du so ein Gott und wir feiern nicht, müssen nicht sagen, oh, das ist alles so schwer, sondern wir dürfen sagen, was für ein Gott bist du? Herr, du bist nah dort, wo Aufbruch geschieht und Veränderung geschieht und Ehen neu aufleben und wo sich Träume erfüllen. Du bist aber, oder hast entschieden, dich ganz besonders da zu zeigen, wo wir scheitern, wo wir schuldig sind, wo Leid ist. Ich danke dir, Herr, bist du mitten hineingetaucht. Ich danke dir, Jesus, stehst du da und weinst und weißt, ich bin hier, damit das nicht das letzte Wort ist. Du machst alles neu. Ich danke dir, dürfen wir deshalb Menschen sein, die voller Hoffnung sind, dort, wo wir Schmerz begegnen. Erhilf uns selber, mit diesen Punkten so umzugehen, dass daraus etwas wachsen darf. Ich bitte dich, zeig uns die Tiefe deiner Liebe und Gnade. Gerade da, gerade jetzt, bevor es einfach gut wird, sondern gerade jetzt, dass du da bist, Herr. Danke dir für diese gewaltige Zusage. Amen.